Gut, wir haben schon von Bettina gehört. Wir genießen jetzt so die ersten warmen oder wärmeren Frühlingstage. Kalte Kirchenräume gehören der Vergangenheit an. Und naja, so Optimisten wie ich, die weisen gern darauf hin, dass in etwas mehr als einem Monat das nächste Winterhalbjahr beginnt. Aber fürchten müssen wir das doch nicht, weil die Regierung wird schon genug Wärme in unsere Häuser pumpen, oder? Apropos, Wärmepumpe muss sein. Warum hat die Regierung beschlossen, den Einsatz von Wärmepumpen zu fördern? Ja, aber weil sie hofft, dass die heiße Luft von den Politikern produziert, auch am nächsten Winter zum Heizen verwendet werden kann. Das ist gewiss nicht der beste Witz zum Thema. Aber nach neuesten Umfragen, wie wir wissen, finden 80% der Deutschen die Sache mit der Energie gar nicht mehr so lustig. Kopfschütteln ist wohl im Moment der häufigste Körperausdruck, den Menschen haben, wenn sie an die Regierung denken. Dazu passt auch heute die Landtagswahl in Bremen, wo einst eine kleine Partei nach den heutigen Prognosen zweistellige Prozentwerte erzielen wird, die Bürger in Wut. Aber vor allem auch Christenmenschen rufen nicht nur in Bremen sehr oft hilfesuchend aus, da hilft nur noch Beten. Und damit sind wir überraschenderweise auch schon mal Thema des heutigen Sonntags. Er trägt in der evangelischen Kirche, wie gehört, den Namen Rogate, was oft mit Beten übersetzt wird. Er geht zurück auf die vorreformatorische Zeit und aus dem Lateinischen kann man besser übersetzen, ein Fragesonntag. Oder Bittsonntag, Sonntag der Bitten. Der vorgeschlagene Predigttext dazu steht im 1. Timotheusbrief, Neuen Testament, in den Versen 1 bis 6. Und Hans-Jürgen wird ihn uns jetzt einmal lesen. Oder zweimal besser gesagt.
Zweimal. Auch wenn ich im Urlaub mein unteres Gebiss verloren habe. Aber ich gehöre nicht zu denen, die weichen. Okay. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Und jetzt kommt eine moderne Übersetzung aus Hoffnung für alle. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt, betet für alle Menschen, bringt euer Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für die Regierung und Staat Verantwortung, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott, aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und dem Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Und mich hat Gott zu seinem Apostel und Botschafter berufen. Das ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Ich soll die Nichtjuden im Glauben unterweisen und ihnen Gottes Wahrheit verkünden.
Dankeschön. Ja, drei Gedanken zu diesem Text. Welche Schwerpunkte hat eigentlich das christliche Gebet? Wofür sollen wir beten? Das Zweite, verändert Beten mein Leben und die Welt wirklich? Und das Letzte, die Energiefrage. Gebet garantiert die Energieversorgung eines christlichen Lebens. Welche Schwerpunkte hat das christliche Gebet? Wie soeben gehört, ermahnt der Bibeltext uns dazu, auf alle Menschen, aber auch ausdrücklich auf die politische Regierung den Schwerpunkt zu legen. Wir sollen unsere Anliegen in einem Dreiklang vor Gott bringen. Bitte, Fürbitte, Danksagung. Aber welche Bitten und Wünsche sollen das sein? Und spätestens beim Dank für die Regierung gehen wohl die Meinungen weit auseinander, damals wie heute. Denn der Charakter der Herrschenden war zu allen Zeiten vergleichbar. Und auch die Unzufriedenheit der Untertanen. Jesus selbst fasste das treffend einmal in Markus 10, 42 so zusammen. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. In Lukas 7, 25 stellt er fest, seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Damit sind wir sehr schnell wieder bei den Familiengeschichten der Gegenwart, der politischen Familiengeschichten. Zur Zeit des Paulus und des Timotheus, eines seiner geschätzten Mitarbeiter, war unter anderem ein gewisser Kaiser Nero am Regierungsruder. Und wie schlecht unser Geschichtsunterricht auch immer gewesen sein mag, so ist dieser Regierungschef sicherlich auch 2000 Jahre später noch ausreichend in schlechter Erinnerung. Der Einbau einer Zwangswärmepumpe erscheint im Vergleich dazu historisch betrachtet als nicht erwähnenswert. Doch sollte man für eine Regierung beten, die ihre Bürger und Bürgerinnen mit diesem oder anderen Themen aus dem Blick verliert? Sollten wir diese Herrscher dann vielleicht noch mit Danksagung begleiten, wie es im Text heißt? Vor nicht allzu langer Zeit war es in kirchlichen Kreisen üblich, so zu beten. Herr Gott, steh dem Führer bei, dass sein Werk das deine sei, dass dein Werk das seine sei. Herr Gott, steh dem Führer bei. Oder ergänzend gebetet, halte deine schützende Hand über unseren Reichspräsidenten von Hindenburg und unseren Reichskanzler Adolf Hitler. Was daraus wurde, wissen wir. Warum sollte man überhaupt für die Regierung beten? Was ist ein angemessenes Gebet, um ein ruhiges und stilles Leben zu führen? So heißt es in unserem Bibeltext. Das war zur Zeit des Timotheus, so wie auch heute, zunächst mal ein verständlicher Wunsch. Eine Hoffnung, die man jedoch weitgehend nicht in der Hand hat. Damals wie heute hing die Lebensqualität der Menschen von den Regierenden ab, von den Putins, Neros, Hitlers. Und gewiss sind das Extremfälle. Aber gibt es nicht zu denken, wenn heute auch in den so bezeichneten modernen Demokratien das Gefühl einer ohnmächtigen Abhängigkeit wächst und am Ende nur die Wut der Untertanen übrig bleibt? Sollten Christen da eine Ausnahme machen? Der Verfasser des Timotheusbriefes würde gewiss bei seiner Aussage bleiben. Für ihn ist das Gebet der wesentliche christliche Auftrag. Sprecht mit Gott, bittet ihn um Veränderungen. So ist im Text sein Aufruf an die Christen unüberhörbar. Aber in welche Richtung sollen unsere Gebete gehen? Unser Predigttext geht offensichtlich nicht davon aus, dass die Regierenden auf der Seite Gottes stehen. Gleichwohl ist es das Wichtigste für sie, wie für alle Menschen, den Blick auf Gott zu richten. Denn, so heißt es ja, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das genau soll der Schwerpunkt des Gebets sein. Was aber ist mit dieser Wahrheit gemeint? Seit 1912 trägt eine russische Zeitung diesen Namen, Pravda. Auch sie berichtet ihre Wahrheit etwa über den Ukraine-Krieg. Doch auch wir im Westen, wie überall auf der Welt, benutzen in unserer Sprache im Grunde, ich nenne sie mal so, Kleisterversionen der Wahrheit. Er sagt nur die halbe Wahrheit. Aber ist die Wahrheit relativierbar? Das kommt der Wahrheit schon sehr nahe, hören wir auch oft. Kann man Wahrheit in Scheibchen aufteilen? Entweder etwas ist wahr oder es ist nicht wahr, oder? In unserer menschlichen Gesellschaft geht es wohl nur mit Kleisterversionen. Und auch ein menschlicher Untersuchungsausschuss, der sich um die Wahrheit kümmert, filtert aus Unwahrheiten nicht die Wahrheit heraus. Wahrheit ohne Wenn und Aber ist nur Bestandteil der himmlischen Welt. Sie gilt es zu erkennen, ihr nahe zu kommen und dafür zu beten, dass viele sie erkennen. Wie aber erkennt man sie als Mensch? Gott macht dazu ein Angebot, sich ihm zuzuwenden, vor allem im Gebet. Schon der Prophet Jesaja im 65. Kapitel übermittelte dazu ein Gotteswort. Ich war zu erfragen, spricht der Herr, für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. Einfacher gesagt, Gott steht bereit. Er ist da und ließe sich im Gebet finden, wenn doch nur gebetet würde. Gottes Angebot, das ist unsere Freiheit, können wir annehmen oder auch ablehnen. Aber wer durch die Brille der göttlichen Wahrheit die Welt sieht, gewinnt eine neue Tiefenschärfe für sein Leben, die es ihm ermöglicht, Dinge nicht nur anders, sondern auch hintergründiger zu sehen. Wahrscheinlich liegt genau darin die allseits anerkannte Stärke und Wertschätzung eines Politikers mit dem Namen Richard von Weizsäcker, der sich als bewusster Christ verstand und aus Glauben heraus lebte. Er sagte einmal selbst dazu: Der Glaube an Gott gibt mir das Gefühl, dass es eine Instanz gibt, die größer ist als ich selbst. Sollte man für so eine Obrigkeit nicht dankbar sein? Aber was ist mit jenen Regierenden, die auf Gott verzichten und es vielleicht darauf schieben, dass sie zu viele Philosophen gelesen haben, um an Gott zu glauben? So begründete Robert Habeck einmal seinen Unglauben. Genau diese Gebetsliste, diese Politiker sollten auf den Gebetslisten stehen, ganz oben. Naja, man kann es ja mal versuchen. Ne? Kann ja nicht schaden. Aber kann es auch helfen? Greift Gott wirklich ein? Damit sind wir beim Zweiten. Verändert Gott mein Leben und die Welt wirklich? Unter Christen spricht man von erfolgreichen Gebeten, von Gebetserhörungen. Dabei scheint es eine einfache Logik zu geben. Entweder Gebete in einer Bitte erfüllen sich, und wenn nicht, dann hat Gott eben dieses Gebet nicht erhört. Das Ganze soll natürlich möglichst in relativ kurzer Zeit sich herausstellen. So weit, so simpel. Oft wird ein erhörtes Gebet auch als Gottesbeweis verstanden. Und andererseits wird ein unerhörtes Gebet gerne auch als Munition von Atheisten gegen den Glauben verwandt. Man kann es ja sehen. Beten nützt letztlich nichts. Aber ist das wirklich so? Und Bettina hat uns ja da schon an der Stelle einiges dazu gesagt, dass Gebete tatsächlich erhört werden, gehört werden. Und ob sie dann erhört werden, ist letztlich die souveräne Entscheidung Gottes. Nichts anderes. Und so sind wir aufgerufen, da an dieser Stelle zu beten. Und es ist dabei ganz wichtig, dass erfolgreiche Gebete sich nicht sofort in kurzer Zeit herausstellen, sondern was daraus wird, das dauert oft sehr, sehr lange und eine ganz lange Zeit. Wir Menschen wollen darauf natürlich gerne sehr schnell Antworten wissen. Ich habe dazu mal etwas Verrücktes gemacht in diesen Zeiten. Wie ist das mit den Gebeten? Habe ich mal eine Maschine gefragt, die heutzutage in aller Munde ist und die aus Milliarden von Informationen Antworten aus dem Weltwissen heraus filtert. ChatGPT. Ich habe sie gefragt und erhielt folgende Antwort. Es ist zu beachten, dass die Wirkung des Gebets oft nicht einfach zu quantifizieren und zu beweisen ist. Es gibt viele Faktoren, die das Geschehen in der Welt beeinflussen. Und das Gebet ist nur einer davon. Da kann man doch zustimmen, oder? ChatGPT stellt interessanterweise nicht die Frage, dass das Gebet ein Weltveränderungsfaktor sein kann, aber durchaus noch viele andere Kräfte am Werke sind. Aber damit ist immer noch nicht geklärt, wie betet man eigentlich erfolgreich? Da kann uns eine alte Benediktinerregel helfen. Ihr kennt sie, habt sie alle schon mal gehört. Ora et labora. Oder auf Deutsch, bete und arbeite. Nicht nur in der Zeit des Dritten Reiches war man dazu in christlichen Kreisen sehr geteilter Meinung. Die einen beteten, wie gehört, für die Bewahrung des Führers, die anderen dafür, dass Gott eingreift und das Schlimmste verhindert. Dann gab es noch Christen wie Dietrich Bonhoeffer, der schon 1933 der Überzeugung war, dass es nicht beim Beten bleiben darf. Er schrieb, es reicht nicht, die Opfer unter dem Rad zu verbinden, man muss dem Rad selbst in die Speichen fallen. Gebet und Handeln gehören zusammen, um Veränderungen zu erreichen. Bonhoeffer schloss sich daraufhin als Konsequenz dem Widerstand gegen Hitler an, was ihn, wie wir wissen, das Leben kostete. Doch schließlich verschwand die diabolische NS-Regierung im Abgrund der Geschichte. Und danach konnten nicht nur Christen in Deutschland lange wieder ein ruhiges und stilles Leben führen, wie es im Timotheusbrief heißt. Im Gebet fordert Gott uns also als seine Mitarbeiter. Ein einfaches Beispiel. Ich bete für einen kranken Nachbarn. Fürbitte für diesen Menschen, wie es im Bibeltext heißt. Doch gleichzeitig liegt der Arbeitsauftrag doch wohl bei mir. Was kann ich dazu tun, dass es ihm besser geht? Manchmal sind mir natürlich die Hände gebunden und ich habe nicht die Mittel dazu. Aber viel öfter können wir unseren Gebeten mithelfen. Wenn ich nach meiner eigenen Krankheitszeit gefragt werde, die ja durchaus mit meinem Tod hätte enden können, so pflege ich zu sagen, ich bin gesund geworden mit Gott und Medizin, aber genau in der Reihenfolge. Ich wusste einen Kreis von Betern um mich herum, aber auch Mediziner, die mir eine erfolgreiche Therapie zur Verfügung stellten und diese fachgerecht anwandten. Was jedoch aus dem Gebet schließlich wird, wie eben schon gesagt, ob Bewahrung oder Tod, bleibt letztlich die souveräne Entscheidung Gottes. Da gibt es im Persönlichen wie in der Weltgeschichte nicht selten Überraschungen. Viele unter uns können sich ja davon berichten. Und selbst dem Mittler zwischen Gott und dem Mensch, nämlich der Mensch Jesus Christus, so haben wir gelesen, fragte in seiner Todesstunde, wir alle kennen diesen Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da bin ich wieder in Gedanken unter dem Galgen von Dietrich Bonhoeffer, der nur einen Moment vor dem Ende der NS-Zeit einen sinnlosen Tod starb. Wer kann das verstehen? Aber wer Gott und die himmlische Welt in sein Denken einbezieht, muss sich allemal von der irdischen Logik verabschieden, dass eins und eins zwei sind. um etwas mehr von Gottes Rechnungen und mit dieser Welt zu verstehen, brauchen wir das Gebet, das Reden mit Gott und Hören, wie es in einem alten Lied heißt. Dabei Gott zu verstehen, hilft uns Jesus als Vermittler. Das haben wir bei Timotheus gelesen. Aber niemand kann genau davon mit klugen Worten überzeugt werden. Denn so schrieb Paulus an anderer Stelle im 1. Korintherbrief: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Damit ist der dritte Gedanke angesprochen. Gebet ist die Energieversorgung eines christlichen Lebens. In dieser Zeit haben wir mehr als nur ein Gespür dafür bekommen, wie unverzichtbar irdische Energie ist. Das gesamte Leben auf diesem Planeten, im Großen wie im Kleinen, etwa auf der Ebene einer einzelnen Körperzelle, dreht sich um die Energiefrage. Ohne Energie kein Leben. Unsere technischen Leitungsnetze für unsere Energieversorgung zu Hause werden von einem sogenannten Netzbetreiber, so nennt man die, verwaltet. Bei uns heißt der Westnetz. Wenn der uns vielleicht irrtümlich vom Netz abklemmt, bleiben die CVJM-Räume dunkel, wie unlängst mal bei uns geschehen. Die Energie stand bereit, war abrufbar, aber kam nicht weiter. Diese elektrische Energie, die durch das Netz zu uns gelangt, kommt von den sogenannten Energieversorgungsunternehmen, E.ON, Stadtwerke, wie sie alle heißen. Zur christlichen Energieversorgung, zur Gotteskraft des Glaubens, ist das Gebet das unverzichtbare Leitungsnetz. Der Energieversorger ist Gott selbst. Und was da zwischen uns und Gott fließt, in meinem Bild, ist der Heilige Geist. Daher heißt es im Epheserbrief: Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist. Wir beten also nicht zum Heiligen Geist. Das ist ja der Vorwurf, der etwa der Islam den Christen macht: Ihr habt ja drei Götter. Die Netzverbindung zum Energieversorger Gott heißt Heiliger Geist. Auf die Gefahr, dass ich dieses Bild überstrapaziere: Jesus ist schließlich der Vermittler, der die Verbindung zwischen Gott und Mensch am Kreuz neu hergestellt hat. Und wie es in unserem Predigtext heißt: Es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Das ist im Grunde der Kern des christlichen Glaubens, im Unterschied zu allen anderen Religionen. Kein Gebet geht in einer intakten Verbindung über die Leitung des Heiligen Geistes verloren. Aber welche Wirkung es hat, wann und wie diese sichtbar wird, entscheidet Gott allein. Für die Veränderung der Welt und meines Lebens bleibt es beim ersten Vers des Predigttextes. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. So lautet die Aussage der Genfer Bibelübersetzung. Damit fasse ich zusammen, welche Schwerpunkte hat das christliche Gebet. Im christlichen Schwerpunkt des Gebets stehen vor allem jene, die die Erkenntnis der Wahrheit noch nicht haben. Vor allem auch die Staatsmänner und Staatsfrauen, die als solche eine große Verantwortung tragen und der Hilfe Gottes bedürfen. Das besagt auch heute der oft weggelassene Abschnitt ihres Amtseides, der in Verbindung mit dem noch gültigen ersten Satz in unserem Grundgesetz steht: im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Aber statt Bürger in Wut haben Christen im Gebet die eigentliche weltverändernde Kraft. Dass Christen darin nicht vom Irrtum und Versagen befreit sind, macht die Geschichte im Dritten Reich deutlich. Die mit dem Satz im nach dem Krieg formulierten sogenannten Stuttgarter Schuldbekenntnis endet. Dort heißt es: Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Das zweite verändert Beten mein Leben und die Welt wirklich. Im Stuttgarter Schuldbekenntnis steckt wohl eine Erklärung, warum manchmal Veränderungen ausbleiben. Hinzu kommt, dass wir aber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Gebetsanliegen sein müssen, wo immer wir sie formulieren. Ora et labora. Doch die Spuren Gottes in dieser Welt sind nur als solche in der Verbindung mit Gott auszumachen. Diese ist über das Gebet zu erreichen. Und das Letzte, das Gebet garantiert die Energieversorgung eines christlichen Lebens. Über das Gebet haben wir Zugang zur Lebensenergie, zur Gotteskraft, von der wir selbst im Tode nicht abgeschnitten sind. Prüfen wir nicht, wie oftmals täglich aufwendig, die Netzverbindung unserer Router und Handys oder Tablets, was gerade abgestürzt ist bei mir, habt ihr vielleicht gemerkt, sondern prüfen wir genauso intensiv die Leitung zu Gott im Gebet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen im Sinne Christus Jesus. Amen.
Amen.